1 Live Clubbing, Juli C. ist zu Gast mit ihrem Roman Adler und Engel. Juli, wir haben gerade ein Stück gehört. Was ist das für ein Stück?
Das habe ich mitgebracht aus New York, wo ich vor 2 Jahren eben bei der besagten UNO gearbeitet habe. Und ich möchte das Stück widmen meiner besten Freundin Katrin. Also Grüße nach da draußen, die hört auf dem Weltempfänger von Bayern aus, ganz tief in aller schwärzten Wald. Hoffentlich jetzt gerade zu, die hat heute Geburtstag. Und dieses Stück ist von einer ganz unbekannten undergroundigen Band eben aus New York und hat deswegen ein bisschen zu tun auch mit der Entstehung dieses Buchs, weil ich höre immer Musik beim Schreiben, das war eins der Stücke, die ich sehr oft gehört habe. So auf Repeat und dann 8 Stunden dasselbe.
Also deine Freundin ist...
Ich mag das trotzdem immer noch.
Deine Freundin ist jetzt irgendwie hier mit im Raum und das passt ganz gut.
Oder also die Geburtstagsfreundin ist in Bayern.
Ja, sie ist in Bayern, aber sie hört uns zu.
Das hoffe ich, ja.
Okay. Es ist auf jeden Fall sehr symptomatisch für deinen Roman, dass Leute irgendwo immer über Medien auch miteinander kommunizieren. Wir haben gerade Max und Clara gehört, da haben sie noch sehr direkt miteinander geredet, aber ansonsten passiert sehr vieles indirekt oder über Medien. Max hat ja den Tod seiner Freundin Jessie gar nicht direkt mitbekommen, er hat mit ihr telefoniert und den Schuss gehört, er geht davon aus, sie hat sich die Pistole an den Kopf gehalten. Clara wird er später seine komplette Lebensgeschichte erzählen, indem er immer wieder auf Aufnahmegeräte spricht. Also sie gibt ihm ein Aufnahmegerät, ein DAT-Gerät und er spricht da rein, weil sie ja seine Geschichte gleichzeitig auch noch für eine Diplomarbeit an der Uni verwenden möchte. Genau. Warum geht's da immer so indirekt zu bei dir?
Naja, also das ist wahrscheinlich eine Erfahrung, die jeder macht, dass man sich einfach immer mehr unterhält über irgendwelche Geräte als von Angesicht zu Angesicht. Und natürlich ist es für die Psychologie der Figuren auch ein Motiv oder eine Metapher dafür, dass die es einfach nicht schaffen, Kontakt zueinander zu finden. Also alle diese Figuren leben in ihren eigenen kleinen Welten und es gibt eigentlich kaum Überschneidungen. Und so sind alle wichtigen Szenen im Buch eigentlich übers Telefon vermittelt. Auch ganz am Ende, die Schlussszene ist auch wieder... auf einen Anruf zugespitzt. Alle Szenen gehen entweder übers DAT-Gerät oder übers Telefon.
Aber wenn Clara auch so viel erfährt von Max über dessen Lebensgeschichte und auch über Jessie und Scherscher, dann fehlt da ja immer eine ganze Menge. Also die Gestik fehlt, die Mimik fehlt. Das lässt auch viel Raum für Interpretationen in den Köpfen der einzelnen Personen.
So ist es. Jede dieser Figuren denkt sich im Grunde alle anderen Figuren zurecht, fast schon wie in einem Stück Literatur. Jeder malt sich den anderen aus und passt den einen in seine eigene Welt und entspinnt sich diese Geschichten, die jetzt Clara zum Beispiel über den DAT-Rekorder hört, selber neu. Und so fehlt es eben am Zugang. Also jeder lebt quasi in seinem eigenen Film und erfindet den anderen neu in seiner eigenen Welt.
Das ist wieder die persönliche Seite, also da, wo Menschen direkt miteinander kommunizieren. Und dann, wie gesagt, gibt es in deinem Buch ja auch immer die Weltsituation. Es ist ja bei uns auch so, dass wir vieles aus der Welt nur über Medien erfahren und auch ständig interpretieren können. Wie behält man da überhaupt noch den Überblick?
Gar nicht, denke ich. Also ich glaube nicht, dass man irgendeinen Überblick über irgendetwas behält. Und ein bisschen handelt das Buch auch genau davon. Also von dem Unterschied zwischen dem Bild, das man sich selber macht von den Dingen und dem, was möglicherweise eine Wirklichkeit sein könnte, falls es sie gibt.
Wir hören gleich noch eine Passage und da geht es darum, dass Max mittlerweile Clara schon eine ganze Menge erzählt hat über sich und über seine Freundin, indem er ihr halt dieses Aufnahmegerät, diese Kassetten besprochen hat. Und er erinnert sich daran, wie er vor einigen Jahren mit Jessie gemeinsam nach Wien gefahren ist, nämlich in die Wohnung von Jessies Vater. Damals hat er ihn aber noch nicht gekannt.
So ist es. Also eine Stelle aus einer der Rückblenden. Es spielt jetzt in der Vergangenheit. Das Fernglas lag auf der Ablage vor dem Garderobenspiegel im Eingangsbereich einer Wohnung, die Jessies Vater gehörte. Das Haus stand am Hohen Markt, kaum eine Minute vom Stephansplatz entfernt und überragte alle seine Nachbarn um ein ganzes Stockwerk. Anstelle einer Eingangstür hatte es ein zweiflügeliges Tor, durch das früher die Kutschen gefahren waren. Es öffnete sich lautlos, wenn man einen bestimmten Schlüsselanhänger mit Sender besaß. Im Garderobenspiegel betrachtete ich voll Abscheu meine Akne und sehnte mich nach einer Dusche. Jessie trat hinter mich. Sie hatte einen grünen Jägerhut aus Filz über beide Ohren gezogen und legte den Kopf in den Nacken, um unter der Krempe hervorblinzeln zu können. Das Fernglas nahm sie an sich, dann fasste sie einen Zipfel meines Hemds und zog mich mit sich. Hinter uns klapperte ein blank polierter, geschnitzter Spazierstock über den Boden. Wir durchquerten ein quadratisches Wohnzimmer, in dessen Mitte sich ein persischer Teppich wie ein schiffbrüchigen Floß auf offener See verlor. Irgendwo dahinter verschwamm eine Sitzgruppe in der Ferne. Wir traten auf einen Balkon, die Tür ließ die fast meterdicke Stärke der Hausmauern erkennen. Wir waren hoch über der Stadt. Jessie gab mir den Stock zu halten, stützte eine Hand auf die Brüstung und hüpfte hinauf. Als sie die Beine hinüberschwang und nach außen baumeln ließ, fasste ich ihr reflexartig um die Schultern und sie schüttelte meine Hände ab, als hätte ein Tier sie angesprungen. Vor etwa einem halben Jahr war sie 14 geworden. Sie schob den Hut in den Nacken, um die Augen frei zu bekommen, und hob das Fernglas. Ich drehte den Stock hin und her. »Dein Vater jagt wohl?«, fragte ich. Sie antwortete undeutlich, fast ohne die Lippen zu bewegen, zwischen konzentriert zusammengepressten Zähnen. »Natürlich jagt er.« Mit dem Zeigefinger bewegte sie das Rädchen zwischen den Okularen, um die Schärfe auf irgendein Ziel zu fokussieren. Hinter uns im Raum ertönte ein Knacken, ich wandte mich um und sah Schärscher wie einen Panther an den Wänden entlang schleichen, misstrauisch die Bilder betrachtend. Er probierte die Tür an einem Schrank und tastete den Bezug einer Sessellehne ab. »Gib mir das Gewehr«, nuschelte Jesse. Ich brauchte eine Weile, um zu kapieren, und sie stieß ungeduldig mit dem Ellenbogen nach mir. Ich reichte ihr den Stock und sie gab mir dafür das Fernglas. »Nicht die Schärfe verstellen«, befahl sie. Sie presste die rechte Backe gegen den Spazierstock, ein Auge zusammengekniffen. Ich hob das Fernglas in die Richtung, die sie angepeilt hatte, und mir knallte die Kuppel der Karlskirche so unerwartet nah ins Gesicht, dass ich zurückfuhr. Es war faszinierend. Mit bloßem Auge war nur ein kleiner kupfergrüner Halbkreis zu erkennen, wie die obere Hälfte einer angelaufenen Münze, irgendwo hinten zwischen den Häusern im Panorama steckend und fast verdeckt vom großflächigen, gemusterten Dach des Stephansdoms im Vordergrund. Mit dem Fernglas aber konnte ich am unteren Rand der Kuppel entlangfahren und eine Gruppe dicker Tauben beobachten, die sich mit geblähten Hälsen ruckartig voreinander verbeugten. »Peng«, rief Jesse. Sie riss den Stock senkrecht in die Luft, einen Rückstoß imitierend. Die Tauben flogen auf. Das Fernglas zeigte mir ein paar Flaumfedern, die sich langsam auf den Sims hinuntersenkten. »Was siehst du? Was siehst du?«, rief sie lachend. »Hab ich getroffen?« Ich bemerkte Schärscher hinter uns in der Balkontür. Offensichtlich stand er schon seit ein paar Sekunden da. Er hatte eine eckige, bronzebraune Flasche im Arm, wahrscheinlich in einem der Schränke gefunden. »Oh Mann«, stöhnte er genervt. Sein Blick traf sich mit Jessys und sie hörte auf zu lachen und rutschte von der Brüstung. Sie nahm mir das Fernglas aus der Hand und brachte es zusammen mit Stock und Hut auf seinen Platz zurück. Ich nahm mir vor, mich bei nächster Gelegenheit mit dem Wunderding auf den Balkon zu stellen, einen dicken Joint zwischen den Lippen und einen ganzen Nachmittag vor mir. Am Ende unseres Aufenthalts habe ich es mitgehen lassen. Jessys Vater traf das mit Sicherheit nicht allzu hart.